Wir haben es gehört, der zweitletzte Sonntag im Kirchenjahr, das ist immer der Sonntag, an dem wir die Erinnerung bekommen, ihr müsst Rechenschaft ablegen für euer Leben. Wir müssen einen Offenbarungseid leisten vor Jesus Christus, dem höchsten Richter, und vor dem liegt alles offen da, und der ist es, der ein gerechtes Urteil sprechen wird. Aber ausgerechnet an diesem Tag, wo es um Gerechtigkeit, um unser gerechtes Handeln geht, da hören wir einen Predigttext, der sich anhört wie ein Hohn auf alles, was wir für gerecht halten. Aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 16 lese ich die Verse 1 bis 9. Jesus sprach aber zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Der Verwalter sprach bei sich, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und fragte den Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach, 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach fragte er den Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Er sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Über diese Geschichte muss man sich doch eigentlich ärgern, oder? Das ist doch skandalös, was uns hier berichtet wird. Das ist ein unverschämter Betrug. Das ist ein Bibeltext wie aus der Tagesschau. Da kriegt man solche Geschichten zu hören. Und der eigentliche Skandal an dieser Geschichte ist, dass der Betrüger nicht etwa vom Kadi landet, sondern geradezu umgekehrt, er bekommt höchstes Lob, Lob von höchster Stelle. Jesus lobt ihn. Oder vielmehr noch, er empfiehlt ihn uns zur Nachahmung. Wer kann sich darauf einen Reim machen? Mit modernen Worten ausgedrückt, wird uns hier ja ein korrupter Geschäftsführer gezeigt. Und diesem korrupten Geschäftsführer ist man auf die Schliche gekommen, weil er den Besitz seines Chefs veruntreut hat. Und jetzt versucht dieser Mann mit den gleichen korrupten Mitteln, die er vorher schon angewandt hat, sich selbst zu retten. Er lädt die Schuldner seines Herrn zu sich, weil er sagt, körperliche Arbeit, das kann ich nicht. Und zum Betteln bin ich mir zu fein, wahrscheinlich auch für den mageren Ertrag des Bettelns bin ich mir zu fein. Also versuche ich es auf diese Weise. Wer jetzt denkt, na ja, das ist ja irgendwie auch sozial, dass er den armen Schuldnern da die Schulden auf diese Weise ein bisschen, dass er ihnen die Schuldenlast ein bisschen wegnimmt, dass er ihnen Luft zum Atmen verschafft, das ist doch gut. Hat er nicht doch noch Gutes getan mit dem ungerechten Mammon? Aber wer so denkt, der sollte sich mal genauer anschauen, was für Leute der sich da ins Hinterzimmer eingeladen hat. Das sind überhaupt keine armen Schlucker, die nur noch über die Runden kommen, indem sie Schulden machen, sondern diese Leute stammen aus einer ganz anderen sozialen Schicht. Das merkt man schon an der Höhe ihrer Schulden, dass die in einer anderen Liga spielen. 100 Eimer Öl, das sind 4000 Liter gutes Olivenöl, das kostet richtig. 100 Sack Weizen, das sind 25 Tonnen. Wer sich auf dem Niveau verschuldet, der ist selbst ein Spieler am großen Kapitalmarkt. Der macht nicht deshalb Schulden, weil er seine Familie irgendwie durchbringen will, sondern der muss mal eben flüssig sein, um weiter investieren zu können. Darum macht er Schulden. Außerdem scheinen diese Leute ja Immobilienbesitzer zu sein, denn der korrupte Geschäftsführer hat ja ausdrücklich das Anliegen, in ihre Häuser zu kommen. Sie haben so viel Platz zu bieten, dass auch noch ein Geschäftsführer AD angenehm darin wohnen kann. Mit anderen Worten, dieser korrupte Geschäftsführer, der schmiert die Geschäftspartner seines Chefs. Und er hat dabei die klare Absicht, in ihre Häuser will er rein. Das ist also die altbekannte Regel, eine Hand wäscht die andere. Oder wie es unter amerikanischen Geschäftsleuten heißt, I scratch your back, you scratch my back. Also ich kratze dir den Rücken und du kratzt mir den Rücken. Ich helfe dir, wo du nicht rankommst und du hilfst mir, wo ich nicht rankomme. Und wo will er ran, dieser Mann? An die Häuser seiner neuen Partner. Zum Wohnen würde ja wohl ein Haus reichen, aber ausdrücklich will er, dass sie ihn aufnehmen in ihre Häuser. Ob diese Mehrzahl Häuser vielleicht sogar so zu verstehen ist, in ihre Immobiliengeschäfte will er rein und er kauft sich den Weg frei, indem er ihre Schuldscheine manipuliert. Der Gedanke ist gar nicht so fernliegend, denn das griechische Wort im Neuen Testament für Häuser heißt Oikonomias, also in ihre Ökonomien, in ihre Wirtschaft will er rein. Da ist also einer, der ganz genau weiß, bei meinem alten Chef, da habe ich verloren, aber er weiß auch ganz genau, wie man für sich vorsorgt. Und dabei schenkt er dem alten Chef nochmal gehörig eins ein. Jetzt können sich wahrscheinlich alle von euch zurücklehnen und sagen, mit dem brauche ich mich nicht zu vergleichen. Ach, da bin ich aber froh, Gott sei Dank, ich bin nicht so. Aber da macht uns ja Jesus einen Strich durch die Rechnung, denn er zieht uns mit rein in diese Geschichte und das auf ganz unangenehme Weise. Denn diesen klugen Verwalter, wie er ihn nennt, den stellt er uns als gutes Beispiel hin. Und er empfiehlt ihn uns zur Nachahmung. Mehr noch, uns tadelt er. Die Kinder dieser Welt sind untereinander klüger als die Kinder des Lichts, sagt Jesus. Und das kann einen ärgern, das kann einen wurmen. Sollen wir denn die Blöden sein in dieser Geschichte? Und vielleicht denkt einer ganz im Stillen, so blöd bin ich gar nicht. Ich weiß schon auch, wie das funktioniert mit den Absprachen im Stillen, mit den Hinterzimmergesprächen. Ich weiß schon, wie das geht. Klar, das gehört nicht zu meinem offiziellen Handlungsrepertoire, aber dumm bin ich auch nicht. Und was ist jetzt so klug daran, dass Jesus uns diesen Verwalter zum Vorbild hinstellt? Jesus gibt seinen Jüngern eine klare Handlungsanweisung. Er sagt ihnen, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Es lohnt sich, diese Handlungsanweisung einmal durchzubuchstabieren. Da steckt nämlich zuerst ein auffallender Kontrast drin zu dem, was dieser korrupte Geschäftsführer im Gleichnis wollte. Der wollte in die Häuser oder, wenn man so will, in die Immobilien der reichen Schuldner seines Herrn aufgenommen werden. Bei Jesus dagegen geht es um Hütten. Und das ist natürlich viel weniger und auch viel weniger erstrebenswert als richtige Häuser. Aber das macht Jesus schon einmal deutlich. Auf die ach so festen Immobilien kommt es nicht an, sondern auf die ewige Behausung, auf den Platz in Gottes Ewigkeit. Und dafür sollen wir den ungerechten Mammon einsetzen? Naja, ungerecht ist Geld nicht schon an sich. An sich selbst ist gerecht einfach nur ein neutrales Zahlungsmittel. Geld stinkt nicht. Ungerecht kann es nur durch ungerechten Gebrauch werden. Wo Menschen zu Unrecht bevorzugt werden oder wo andere zu Unrecht benachteiligt werden, da wird's ungerecht. Natürlich kann man sich auch mit ungerechten Mitteln Freunde verschaffen. Das macht uns ja der sogenannte kluge Verwalter vor in diesem Gleichnis. Aber so richtige Freunde kriegt er ja gar nicht damit. Er kriegt ja nur Geschäftsfreunde. Und bei denen ist die Freundschaft schnell zu Ende, wenn nämlich der ungerechte Mammon zu Ende geht. Wenn man quitt ist, dann ist man sich nichts mehr schuldig, auch keine Freundschaft. Dann ist auch der Immobilienbesitz nicht mehr immobil, also unbeweglich, fest und unverrückbar, sondern dann wird der ganz schnell mobil und wandert davon. Die Frage ist nur, gibt es denn überhaupt einen gerechten Umgang mit Geld, durch den unsere Bleibe ewig wird? Also mit einen Umgang mit Geld, durch den wir uns den Platz in der Ewigkeit, in den ewigen Hütten sichern können? Das wäre ja was, nicht? Dann wäre der Platz im Himmel zu kaufen. Wo muss ich mein Geld anlegen, damit das klappt? Jetzt wäre es schön, wenn das Gleichnis am Ende noch eine christliche Anlageberatung enthalten würde. Aber stattdessen ist das Gleichnis ja mit einmal zu Ende. Und was dann noch folgt, das sind die Gedanken, die wir in der neutestamentlichen Lesung gehört haben. Und in denen spielt die Treue eine große Rolle im Umgang mit Geld. Mich erinnert das sehr an eine Predigt von John Wesley, die sicherlich zu den bekanntesten von ihm gehört. Vielleicht habt ihr sie auch schon einmal gehört oder gelesen. Sie heißt »Vom rechten Gebrauch des Geldes«. Schon mal gehört? Okay, ich will sie kurz zusammenfassen. Es ist eine eigentlich lange Predigt, er hat immer nur lange Predigten gehalten. Er hat sie etliche Male gehalten, diese Predigt »Vom rechten Gebrauch des Geldes«, weil sie ihm so wichtig war. Im Blick auf unsere Frage, was muss ich tun, um in die ewigen Hütten zu kommen, gibt es schon mal eine klare Antwort, ganz am Anfang. Du kannst dir den Himmel nicht kaufen, denn du hast überhaupt kein Eigentum. Keiner von uns hat Eigentum, sagt John Wesley. Wir sind alle nur Verwalter der Gaben Gottes. Gott ist der Eigentümer. Und du stehst zu Gott genau im gleichen Verhältnis wie der Verwalter im Gleichnis zu seinem Chef. Gott ist der Eigentümer, du bist der Verwalter. Und es geht darum, dass du treu umgehst mit den Gaben, die Gott dir zur Verfügung stellt. Dein Umgang mit Geld und Besitz kann deine Treue zu Gott zeigen oder auch nicht. Deine Treue zu Gott macht deinen Umgang mit Geld gerecht oder auch nicht. Und vor diesem Hintergrund nennt John Wesley drei Maximen für den rechten Umgang mit Geld, für den rechten Gebrauch des Geldes. Und diese drei Maximen heißen: erstens, erwirb so viel du kannst. Man höre und staune. Zweitens, spare so viel du kannst. Und drittens, und dann gib so viel du kannst. Erwirb so viel du kannst. Wenn man diese Aufforderung alleine hört, dann klingt das ja überhaupt nicht nach gerechtem Umgang mit Geld, sondern eher nach Raubtierkapitalismus. Man muss die dritte Aufforderung immer schon mitdenken, und dann gib so viel du kannst. Trotzdem fängt John Wesley mit dem Erwerben von Geld an. Und dafür gibt es dann bei ihm ganz viele Einzelanweisungen. Die will ich jetzt nicht alle nennen. Es zeigt sich dabei aber schnell, es geht ihm darum, wie man sein Geld erwirbt, wie man es auf gerechte Weise erwirbt. Und dazu sagt er, richte keinen Schaden an mit deinem Gelderwerb. Schädige niemanden auf wirtschaftlichem Gebiet oder auf dem Gebiet der Gesundheit und füge auch niemandem einen seelischen Schaden bei, und zwar niemand anderem und auch nicht dir selbst. Deine Treue zu Gott soll sich spiegeln in der Art und Weise, wie du dein Geld erwirbst. Die Beispiele, die Wesley dazu anführt, sind sehr vielfältig und vor allem auch zeitgebunden, 18. Jahrhundert. Aber im Grundsatz sind sie heute noch wegweisend. Richte keinen anderen zugrunde durch die Weise, wie du dein Geld erwirbst. Lass auch deinem Konkurrenten Luft zum Leben. Verdiene nicht daran, dass andere oder du selbst krank oder abhängig werden. Hier denkt John Wesley an Lebensmittel oder auch an Drogen. Und jetzt meine ich keine Drogen, wie sie auf dem Schwarzmarkt erworben werden, sondern John Wesley meint die Drogen, die man in der Apotheke kaufen kann. Und er hat dabei das vor Augen, was damals gang und gäbe war und heute auch bekannt ist, dass Menschen auch durch Arzneimittel abhängig gemacht werden, dass Menschen auf diese Weise in Situationen kommen, wo sie immer mehr davon brauchen oder wo ihnen Schaden entsteht durch die Mittel, durch die Arzneimittel, die sie nehmen. Und schließlich sagt er, schade durch deinen Erwerb nicht der Seele, und damit meint er dem Glauben. Weder deinem eigenen noch dem von anderen Menschen. Verdien dein Geld nicht auf eine Art und Weise, bei der der Glaube zurückstellen muss. Und John Wesley sagt bei allen Beispielen, die er hat, immer wieder ausdrücklich dazu, wenn du dein Geld auf diese Weise verdienst, dass es letztlich ungerecht ist, dann sieh zu, dass du aus diesem Beruf rauskommst, dass du dein Geld auf andere Weise verdienen kannst. Und dann kommt er weiter zum zweiten Teil. Spare so viel du kannst. Was jetzt erst einmal klingt wie eine effektive Wertanlage mit hoher Dividende, das hat John Wesley überhaupt nicht im Blick gehabt. Stattdessen meint er, verzichte auf alles, was unnötig ist. Also auf alles, was man sich auch sparen kann. Da zeigt sich schon, dass Wesley ein puritanischer Engländer war, der im Grunde genommen alles für unnötig, für überflüssig gehalten hat, was nicht der unmittelbaren Leibesnotdurft gedient hat. Von Genuss hat John Wesley nichts gehalten. Und ich selber sage ausdrücklich dazu, schade. Denn da hat er wirklich etliche Seiten in der Bibel überblättert. Die Bibel kennt auch den Genuss. Und sie freut sich darüber, wenn es einem Menschen gut geht und Gott ihn mit guten Gaben beschenkt. Da ist nichts Schlechtes dran, das Leben auch zu genießen. Und trotzdem ist es nachdenkenswert. Muss ich wirklich alles mitnehmen, was ich mir leisten kann? Muss ich das Leben in so vollen Zügen genießen, als ob ich sonst zu kurz käme? Was bleibt dann für die, die nicht genug zum Leben haben? Und sparen kann man natürlich auch am falschen Ende. Man kann ja nicht nur auf Kosten anderer sein Geld erwerben, sondern man kann auch auf Kosten anderer sparen. Geiz ist geil, das hat es in der Werbung ständig geheißen. Das ist eine Devise, die nur im reichen Deutschland erfunden werden konnte. Viele Menschen in den armen Teilen der Welt müssen genau unter dieser Devise leiden. Die müssen schuften für unseren Geiz. Wo wir das Leben zu billig genießen, da lassen wir ja andere für uns sparen, oft so sehr, dass die ihren Lebensbedarf nicht mehr decken können. Unsere Treue zu Gott muss immer gepaart sein mit der Liebe zum Nächsten. Das gilt fürs Erwerben wie fürs Sparen. Und dann kommt Wesley schließlich zum Ziel dieser Predigt. Gib so viel du kannst. Da betont er es noch einmal ausdrücklich, du bist ja nicht der Eigentümer deiner Güter, sondern Gott ist es. Du bist nur der Verwalter. Deine Aufgabe ist es, die Güter deines himmlischen Vaters treu zu verwalten, und darum gib Gott, was Gottes ist. dann verwandelt sich allerdings seine Predigt an dieser Stelle nicht etwa zum Kollektenaufruf. Das konnte der ganz gut, Kollektenaufrufe machen, aber an dieser Stelle tut er es nicht. Stattdessen macht er klar, du gibst Gott, was Gottes ist, wenn du dich zuerst einmal selbst mit allem Nötigen versorgst. Also Geld stinkt wirklich nicht. Es ist ganz in Gottes Sinne, wenn du das Geld, das dir zur Verfügung steht, auch für deinen eigenen Bedarf einsetzt. Und ebenso ist es in Gottes Sinn, wenn du es einsetzt für die Menschen, für die du verantwortlich bist, für deine Angehörigen, für deine Familie. Und dann nimm auch die Verantwortung wahr für die Menschen, die von dir finanziell abhängig sind. Vielleicht hast du Angestellte, die auf ihren Lohn warten, oder die Handwerker, die für dich gearbeitet haben. Lass sie nicht warten auf deinen Lohn, auf ihren Lohn. Nimm's auch ernst mit deiner gesellschaftlichen Verantwortung und zahl deine Steuern. Und nimm's ebenso ernst mit deiner Kirche. Lass sie nicht das Schlusslicht bei deinen Ausgabenplanungen sein. Mit all dem gibst du Gott, was Gottes ist. Du verwaltest damit treu seine Güter. Und dann gib, wo immer du helfen kannst. Da zitiert Wesley die Bibel, allererst des Glaubensgenossen, also zuerst den Menschen, mit denen wir im Glauben verbunden sind, aber eben nicht nur die, sondern alle Menschen, die Hilfe nötig haben. Und jetzt nochmal die Frage, und das alles sichert uns einen Platz in den ewigen Hütten? Nein, der Himmel ist immer noch nicht zu kaufen. Aber unser Umgang mit Geld kann zeigen, wo wir jetzt schon unseren Platz haben. Er kann zeigen, wer unser Herr ist und wem wir treu sind. Er kann zeigen, dass wir jetzt schon auf der Seite des treuen Gottes stehen, der in Zeit und Ewigkeit für uns sorgt und der an uns niemals spart. Amen.